Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich. Heute haben wir einiges vor uns. Es gibt tatsächlich neue Vorschläge für Gesetzesänderungen und die müssen wir unbedingt durchgehen, würde ich sagen, oder?
Ja, das Jahressteuergesetz 2024, zumindest mal der Referentenentwurf, ist jetzt öffentlich. Mhm. Da gibt es doch viele Maßnahmen, viele kleine Änderungen, manche große Änderungen. Und ich würde sagen, nicht lange schnacken, Kopf in Nacken. Ich nehme mal einen Schluck Wasser, wohlgemerkt. Und dann können wir gleich mit den Mobilitätsbudgets anfangen. Vielleicht, wenn man nicht nur Wasser trinkt und irgendwie in der Kneipe ist und sich künftig auf Arbeitgeberkosten steuerfrei nach Hause fahren lassen möchte, dann würde ich jetzt mal sagen, ist es bald möglich vielleicht?
Ja, ganz genau. Also es gibt so ein paar Highlights aus diesen Highlights, also wirklich mit großen Anführungszeichen. Und eins davon ist wirklich auch dieses Mobilitätsbudget. Ich habe Christian Lindner Anfang Mai auch beim Steuerberaterkongress sprechen hören. Da hat er auch schon angekündigt, dass da bald der Entwurf kommt und hat das auch herausgestellt als tolle Verbesserung im Steuerrecht. Und ja, Fabian, lass uns mal gucken, ob das wirklich so was Schönes, Tolles ist, was uns allen gefallen wird, das zu nutzen. Ein Mobilitätsbudget. Ich muss dir sagen, als ich das da gehört habe vor ein paar Wochen, habe ich gedacht, was ist das für ein Quatsch? Ist das sowas wie diese Mobilitätsprämie oder so? Das gibt es ja jetzt hier für Azubis da, Paragraph 100 irgendwas im Einkommensteuergesetz, ja, wo man da so ein paar Euro Steuerbegünstigungen bekommt. Aber das ist es nicht. Es ist schon, geht schon ein bisschen weiter. Hier geht es um bis zu 2.400 Euro im Jahr. Also schon um einen ordentlichen Betrag, den man dann als Arbeitgeber seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann.
Ja, aber nicht für dauerhafte Geschichten. Also man kann jetzt nicht irgendwie das Leasing, das private Leasing bezuschussen. Das geht nicht. Vielleicht bevor man da einsteigt, also man kann bereits jetzt Fahrtkostenerstattung in Höhe der Entfernungspauschale mit 15% pauschal versteuern. Und dann ist es dann für den Arbeitnehmer auch steuerfrei. Nachteile kann es dann nicht nochmal in der Steuererklärung absetzen. Das geht nur bei öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn der Arbeitgeber 25% pauschal versteuert, dann kann ich sogar als Arbeitnehmer trotz dessen, dass wenn mein Arbeitgeber eben hier 25% pauschal versteuert und mir die Fahrtkosten der öffentlichen Verkehrsmittel erstattet, kann ich trotzdem die Sachen in der Steuererklärung ansetzen, die Fahrtkosten. Das geht schon mal, aber jetzt sollen auch ganz normale private, zumindest gelegentliche Fahrten im Rahmen von so einem Mobilitätsbudget bezuschusst werden. Also ich muss nicht da zum Arbeiten fahren in der Zeit.
Genau. Also was du gerade angesprochen hast, was es bisher ja schon gibt, sind die Wege von zu Hause ins Büro oder zur Fabrik oder so. Das ist ja jetzt schon eine ganz gute Möglichkeit, da für den Mitarbeiter was steuergünstig oder steuerfrei oder ja, also ohne Abzüge zukommen zu lassen. Und dieses Mobilitätsbudget geht darüber hinaus. Ich glaube, das soll so eine Art Alternative zum Firmenwagen sein. Ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel große Konzerne wie SAP oder auch die Telekom sowas in der Art schon anbieten, dass die halt sagen, okay, wir sind hier modern und wollen auch was für den Klimaschutz tun. Bei uns bekommt nicht mehr jeder in einer bestimmten Führungsposition automatisch einen Firmenwagen. Wir sind da umweltfreundlicher und wollen eben auch für diejenigen, die sich dann eben gegen den Firmenwagen entscheiden, etwas anbieten und dann eben zum Beispiel sagen, ihr könnt eure Bahnfahrten, also eure privaten Bahnfahrten auch, wohlgemerkt, ja, euch bezuschussen lassen von mir als Arbeitgeber. Und das ist natürlich blöd, weil aktuell der Dienstwagen ja schon, ja, begünstigt, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es gibt eine gute Vereinfachungsregelung mit der 1%-Regel. Und für diese andere Alternative außerhalb des Dienstwagens gibt es natürlich noch keine gesetzliche Vorschrift, die jetzt aber ja irgendwie dann geschaffen werden soll.
Ja, aber die Taxi, also wie ich das verstehe, so Taxifahrten würden schon gehen. Also Christian, wenn ich jetzt bei dir angestellt wäre, dann könnte ich sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie heute Abend in der Kneipe, Taxi kostet irgendwie 50 Euro nach Hause, bitte übernimm mir das im Rahmen des Mobilitätsbudgets.
Ja.
Also, deshalb musst du aufpassen, was du sagst, weil sonst kommen deine Mitarbeiter und sagen, ja, das ist ja super.
Naja, warum nicht? Also warum soll man da nicht sicher und bequem mit dem Taxi nach Hause fahren? Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Also da wird es dann sicherlich auch, wenn sich das bewahrheitet, gute Modelle geben, ja, so Apps oder so, wo man vielleicht sagen kann, okay, hier, das löse ich bei FreeNow ein oder bei Uber oder sonst wo, ja, und kann dann eben da mitfahren oder vielleicht leihe ich mir auch einen E-Roller irgendwo aus und oder kaufe mir davon eine Zugfahrkarte. Also diese Flexibilität soll es auf jeden Fall geben. Das habe ich zumindest hier so rausgelesen. Fabian, wo ich dich enttäuschen muss, wenn du jetzt sagst, du willst da mit dem Flugzeug fliegen oder vielleicht das nächste Mal mich mit dem Helikopter besuchen, Luftfahrzeuge sind ausdrücklich ausgenommen. Da kann man das Mobilitätsbudget nicht einsetzen.
Ja. Da müssen wir da erst warten, bis Friedrich Merz Kanzler wird.
Weil jetzt wird es nochmal geändert. Ja,
ja, wer warum weiß. Ja. Ja, genau. Ja, wer weiß. Ja,
aber mit dem Speedboat könntest du wahrscheinlich kommen. Also ich habe nichts von Booten
über gelesen. Wenn ich so die Dreisam hier in Freiburg anschaue, da weiß ich nicht, ob man da so weit kommt mit dem Speedboat. Da kommt man glaube ich nicht vom Fleck. Da müssen wir eher so ein Paddelboot oder irgendwas nehmen. Ja. Aber das wäre natürlich auch lustig, wenn man irgendwie so ein Boot mieten könnte.
Genau. Also ich habe nichts Gegenteiliges gefunden. Vielleicht wird das BMF das dann später vielleicht noch einschränken. Aber den Gesetzestext lese ich jetzt hier so, dass Boote oder den Vorschlag, ja, oder hoffentlich wird es nicht aufgegriffen, dass wegen uns dann vielleicht das noch angepasst wird und die Boote dann wieder mit eingeschränkt werden im Gesetzestext, wer weiß. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, also zumindest sieht das hier für mich so aus, dass es wirklich sehr vielfältig ist und jetzt gar nicht so auf einzelne Mobilitätsmöglichkeiten beschränkt ist, was ja eigentlich ganz gut ist, dass man da wirklich den Unternehmen und auch den Mitarbeitern freie Hand gibt, für was sie das einsetzen. Ich glaube, das große Ziel, was man so im Kopf hat, ist natürlich auch so Carsharing oder so. Ja, gibt ja dann viele, die vielleicht gar kein eigenes Auto mehr haben und dann lieber so ein Angebot nutzen. Und das dann eben Zuschuss zu bekommen vom Arbeitgeber ist, glaube ich, wirklich ganz interessant. Was ich auch interessant finde, es ist explizit, soll das so geregelt sein, dass man jetzt keinen Zuschuss zum privaten Fahrzeug geben kann. Also jetzt auch nicht so richtig beispielsweise kannst du nicht sagen, hier, ich habe in diesem Monat für 100 € getankt, das ist die Rechnung, bitte erstatte mir das. Das wird nicht funktionieren, also zumindest steht so im Entwurf. Was aber schon gehen soll, ist, dass man nachträgliche Kostenerstattungen an den Mitarbeiter zahlt. Also dass der zum Beispiel schon sagt, schau mal, ich war hier privat unterwegs, das ist mein Bahnticket, das ist meine Gebühr für mein Carsharing-Auto oder das ist meine Taxirechnung. Die möchtest du mir jetzt bitte mal erstatten, Arbeitgeber. Also explizit private Fahrten sind erstattungsfähig.
Ich meine, das können wir natürlich dann auch machen, dass man irgendwie sagt, okay, wenn der Mitarbeiter mal in Urlaub ist, was weiß ich, oder macht einen Städtetrip nach Berlin oder sowas, ja, dann fährt er da in Berlin mit einem Taxi rum und dann könnte man eigentlich das erstatten, so wie ich das hier sehe. Ja? Mhm. Also das ist ja eigentlich nicht schlecht. Ja? Mhm. Die Frage ist, ob es für ausländische Fahrten auch gilt, ja, wenn die Rechnungserfordernisse dem Genüge tun. Ja? Man fährt dann durch Paris oder irgendwo anders mit dem Taxi. Das wäre ganz spannend eigentlich. Ja?
Da sind die 200 € pro Monat aber schnell weg.
Ja, naja, das stimmt.
Wenn du mit dem Taxi bis nach Paris fährst. Aber,
oder durch Paris. Ja.
Ja. Aber eigentlich, also wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, schon eine coole Sache, oder? Es gibt natürlich für die Arbeitgeber ein Problem, weil es ist nicht steuerfrei komplett, diese 2.400 € zu erstatten. Du kannst sie nur pauschal besteuern. Also die Arbeitgeber trifft da schon noch eine Abgabe. Und zwar eine pauschale Steuer von 25%.
Ja.
Was würdest du sagen, ist das viel oder wenig?
Ja, das ist schon relativ viel. Wenn man jetzt die normalen Fahrtkostenzuschüsse sieht, ja, dann sind die bei 15%. Also gibt es natürlich, aber im Gegensatz zu einer klassischen Gehaltserhöhung ist natürlich schon ganz interessant, vor allem für den Arbeitnehmer, ja. Weil bei dem kommt ja dann Produkt gleich netto an.
Ja, und ich stelle mir die Frage, also da habe ich jetzt im Referentenentwurf noch nichts dazu lesen können. Ganz entscheidend wird ja auch sein, ob das Ganze dann gleichzeitig auch sozialversicherungsfrei ist. Wenn das der Fall wäre, was zu erhoffen ist, dann ist das ja eigentlich gar nicht so schlimm mit der 25-prozentigen Pauschalsteuer, weil du ja eh sowieso als Arbeitgeber rund 20% Sozialversicherungsabgaben hättest, die du zahlen müsstest für eine Gehaltserhöhung zum Beispiel. Und wenn das Ganze also dann auch sozialversicherungsfrei ist, dieser Zuschuss zur Mobilität, dann tut dir die 25-prozentige Pauschalsteuer ja gar nicht so sehr weh, weil es sind ja nur 5% mehr, als du eh gezahlt hättest an die Sozialversicherung. Und für den Mitarbeiter ist es halt steuerfrei und dann da punktest du ja tendenziell als Unternehmen. Also unter der Betrachtung ist es, glaube ich, dann wiederum gar nicht so schlimm mit der 25-prozentigen Pauschalsteuer.
Jo, also das ist eine ganz, ganz interessante Sache. Schauen wir mal, ob es dann wirklich kommt. Das ist ja immer noch der Referentenentwurf. Da kann auch einiges geändert werden. Vielleicht gibt es dann auch ein Verbot für irgendwie Speedboat-Trips. Ja? vielleicht kommt das noch, wer weiß. Also man munkelt, es hören auch hier hochrangige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von diversen Behörden zu. Vielleicht wird jetzt danach noch irgendwie das Bootverbot da reingemacht. Ja. Flugzeugverbot gibt es schon. Sollen wir mal zum nächsten Punkt kommen?
Ja, genau. Also wir haben jetzt hier wirklich aus diesem Referentenentwurf das rausgezogen, was echt ein bisschen Spannung beinhaltet, weil da wirklich auch viele echt technische Anpassungen drin sind. Und das ist auf jeden Fall kein großer Wurf, um unsere Wirtschaft anzukurbeln, glaube ich. Weil, also wenn man sich dann auch mal so anguckt, wo gibt es Steuermindereinnahmen, dann sieht man, okay, irgendwie eine knappe 500 Millionen soll das im ersten Jahr den Bund und die Länder kosten, also insgesamt ne, an Steuermindereinnahmen verursachen. Und dann ab 2026 gibt es aber auch wieder mehr Einnahmen, weil ein paar Regelungen drin sind, die zu höheren Steuern führen. Also das ist jetzt hier keine große Sache, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln werden. Eher viele technische Änderungen. Und nichtsdestotrotz kann man natürlich sich über viele davon freuen und das ist ja immer gut, wenn das Steuerrecht so ein bisschen klarer wird, wie zum Beispiel hier auch, habe ich nochmal rausgegriffen, diese Möglichkeiten, wenn man jetzt eine Personengesellschaft ist, ja zum Beispiel eine OHG, KG oder eine GbR und man hat zwei Gesellschaften, also einfach ne, eine GbR, die macht diesen einen Zweck und dann hat man noch eine andere GbR, die macht irgendeinen anderen Zweck. Und jetzt hat man beispielsweise ein Grundstück, das ist immer in der einen Gesellschaft gewesen. Jetzt sagt man, okay, ich brauche das jetzt für die andere Gesellschaft und ich übertrage das jetzt dorthin. Dann war es bisher immer so, dass so eine Übertragung von irgendwelchen Wirtschaftsgütern zwischen diesen beiden Gesellschaften, die einem ja trotzdem gehören, die war nicht steuerfrei, also bei der Einkommensteuer. Ne? Das musste man dann über Umwege machen und über Gestaltung ging es dann trotzdem. Aber im ersten Moment war es halt immer steuerpflichtig und das war halt schon lästig und eigentlich auch nicht so richtig mit dem Grundgesetz vereinbar. Das war eigentlich auch allen fast klar, weil andere Übertragungsvorgänge oder über die Umwege war es halt dann doch steuerbegünstigt. Und da gab es ein anhängiges Verfahren, das ruhte noch seit dem Jahr 2000, also wirklich 2000 relativ lang her, ja. Bis es jetzt endgültig Ende 2023 vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde und da wurde eben gesagt, Moment mal, also ihr müsst schon auch im Steuerrecht, im Steuergesetz diese Übertragung zwischen zwei Gesellschaften steuerfrei stellen. Ansonsten ist das halt ein Verstoß gegen die Gleichmäßigkeit der Besteuerung, ja, gegen das Gleichheitsgebot. Und das fand ich ganz interessant. Jetzt auch beim Steuerberaterkongress hatte der Steuerberater, der auch dieses Verfahren für die Klägerseite mit begleitet hat, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Der sagte ihm auch, okay, warum hat er da überhaupt geklagt? Und der Hintergrund war wohl, dass da eigentlich da gab es einen ganz anderen Grund, warum da Steuern festgesetzt wurden. Eigentlich wollten die das über eine Gestaltung lösen und über eine 6b-Rücklage. Da gab es dann aber irgendwie formale Mängel. Dann haben sie gesagt, na gut, dann ziehen wir das halt hier jetzt durch und schauen mal, dass wir anerkannt bekommen, dass diese Vorschrift nicht rechtmäßig ist. Und sie haben dann eben auch langen Atem bewiesen. Das Verfahren lag wohl lange beim BGH und deswegen war wohl auch der Hauptgrund, dass sich das so lange verzögert hat, weil die da eben auch mit den steuerrechtlichen Fragestellungen sich natürlich ganz normal etwas schwerer tun als jetzt bei den Finanzgerichten. Und jetzt kam es eben zur Entscheidung. Er hat auch gesagt, dass sich alleine die Zinszahlung auf mehrere Millionen jetzt belaufen, weil das Verfahren natürlich schon so alt ist. Also kann man auch mal sehen, was da alles so dahinter steckt. Fand ich auf jeden Fall interessante Insights. Und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt wird das Gesetz halt angepasst, dass man auch ganz offiziell Vermögen zwischen zwei Gesellschaften, zwei Personengesellschaften, die einem gehören, steuerfrei hin und her übertragen kann.
Sehr gut. Dann eine Steuerbefreiung für kleine Photovoltaikanlagen. Ja. Da soll es jetzt von 15 auf 30 Kilowatt Peak erhöht werden. Ne? Die FAZ hat ja
also für Wohneinheit.
Genau.
Dass kein Missverständnis aufkommt, dass wenn man jetzt selbst so eine eigene Anlage betreibt, dann ist die Befreiung ja schon bei 30 Kilowatt Peak. Ja? Insofern nicht, dass man sich hier jetzt verwirren lässt. Aber es gibt zusätzlich noch eine Befreiung, wenn man jetzt zum Beispiel eine Anlage auf ein Mehrfamilienhaus baut, dann sind das bisher 15 Kilowatt Peak je Wohneinheit und soll dann jetzt verdoppelt werden, dass also auch auf Mehrfamilienhäusern größere Photovoltaikanlagen gebaut werden dürfen. Eigentlich gar nicht so spannend, finde ich jetzt zum Teil, aber ich finde, das Thema bietet sich an, auch nochmal auf ein Urteil hinzuweisen oder auf ein anhängiges Verfahren. Fabian, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Das ist ja erst vor kurzem eingeführt worden, dass kleine Photovoltaikanlagen steuerfrei sind. Und da hatte ich dich schon mal gefragt, was du mir denn empfehlen würdest, wenn ich einen Investitionsabzugsbetrag schon gebildet hätte. Das ist ja so eine Möglichkeit, dass man, wenn man plant, eine Photovoltaikanlage zu bauen und bis zu 3 Jahre vorher kann man ja schon die Verluste zur Hälfte in seiner Steuererklärung geltend machen. Oder die geplante Anschaffung kann man schon in Form von Verlusten bei seiner Steuererklärung geltend machen. Da hatte ich dich mal gefragt, was du mir empfehlen würdest. Jetzt sind ja plötzlich, wenn man so eine kleine Anlage kauft, sind ja dann die Einnahmen steuerfrei. Was du mir empfehlen würdest für meinen Investitionsabzugsbetrag? Ich wiederhole die Frage nochmal. Was würdest du denn da empfehlen? Sozusagen Pech gehabt, den kannst du wohl vergessen, das wirst du nicht anerkannt bekommen. Oder würdest du sagen, das ist ja jetzt eine Gesetzesänderung, die kann man ja nicht vorausgesehen haben, den muss ich trotzdem bekommen.
Du wirst mir jetzt gleich wahrscheinlich das aktuelle Urteil des FG Kölns referenzieren.
Ja. Also genau, es sieht schlecht aus, ja. Für alle, die das gemacht haben. Also, weil es war ja eigentlich wirklich immer so, dass wenn man eine Photovoltaikanlage geplant hat und gebaut hat, dass man immer, wenn man schlau war, diesen Investitionsabzugsbetrag noch genutzt hat. Ja, weil dann konnte man einfach schon vorher Steuern sparen für diese geplante Investition. Und je früher man die Steuern spart, desto besser. Und jetzt passt das natürlich nicht ganz zur Steuersystematik, dass man einerseits Steuern spart, aber dann keine Einnahmen versteuern muss. Ja, jeder, der hier schon 2, 3 Folgen von dem Podcast gehört hat, der wird natürlich wissen, dass das eigentlich so nicht so ganz ins Konzept passt. Und nichtsdestotrotz könnte man natürlich sagen, was kann ich denn dafür, wenn ich hier im Jahr 2020 davon ausgegangen bin, dass die Steuergesetze jetzt so sind, dass ich diesen Verlust aus dem Investitionsabzugsbetrag nutzen kann? Wenn ihr dann einfach so eine Gesetzesänderung einfügt, ist ja nicht mein Problem. Rückwirkend darf ich ja hier nicht belastet werden. Und genau, es war halt so ein Fall, ne? War auch irgendwie jemand, der hatte, ich sage jetzt mal 2020, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, so einen Investitionsabzugsbetrag gebildet, weil er sich eine kleine Photovoltaikanlage kaufen wollte und dann hat er die gekauft. Und das ist ja dann die Bedingung, dass man diesen Investitionsabzugsbetrag auch behalten darf, dass man tatsächlich auch investiert. Und er hatte tatsächlich investiert, aber jetzt dummerweise in eine Anlage, die steuerfrei ist nach der neuen Regelung, ja. Und wollte natürlich trotzdem seinen Investitionsabzugsbetrag behalten. Das Finanzamt hatte was dagegen. Und ist er vor das Finanzgericht Köln und die haben gesagt, nee, sorry, da hast du jetzt Pech. Das kannst du dich auch nicht gegen wehren mit der Begründung, dass du hier irgendwie rückwirkend belastet wurdest durch die Steuergesetzänderung. Weil prinzipiell ist diese Einführung der 30 Kilowatt Peak Grenze für Photovoltaikanlagen erstmal was Gutes für alle Steuerbürger. Und deswegen ist das ja hier eigentlich keine Belastung. Tja, und jetzt ist es beim BFH anhängig. Schauen wir mal, wie das ausgeht.
Ja.
Naja. Hat jetzt nicht so richtig was mit dem Jahressteuergesetz zu tun, aber trotzdem finde ich hier und da ganz interessant. Also,
ja, das ist ja schon ganz interessant. Ja. Ich meine, die FAZ hat er damals getitelt, ich bin mehr oder minder schuld an dieser Erhöhung. Ja. Also er hat natürlich auch viele Vorteile. Ja, ja, das war ja, das war so. ja. Das war damals wie war denn das? Ja, es gab einen Livestream und ich habe halt dann gesagt, okay, das war da mitten in der Ukraine-Krise, ja, und Energiekrise, wo das so angefangen hat. Und ich habe damals so den Vorschlag gebracht, wir können dir eigentlich mal diese Kilowatt-Peak-Grenze erhöhen, dass eben mehr Steuerbefreiung eben auf diese Photovoltaikanlagen, die privat genutzt sind, weil viele hatten halt irgendwie dann so, was weiß ich, 11 Kilowatt Peak, 12 Kilowatt Peak und haben sich dann geärgert, dass sie da halt nicht mehr die Steuerbefreiung hatten. Und dann hat die FAZ damals, ich muss den Artikel mal raussuchen, also war auf jeden Fall, die Headline war: auf diesen TikTok-Star hört Christian Lindner.
Und oh, das geht doch unter Mühe, oder Fabian? Das ist ja, so, hast du das ausgeschnitten das so, und irgendwo bei dir im Büro
hängen? Nee, tatsächlich habe ich hier keine, einfach Zeitungsartikel von mir. da ging es halt eben darum, dass dann auf 30 Kilowatt Peak, das ist der Vorschlag von mir, hat es auch ins Jahressteuergesetz damals dann geschafft. Ich glaube, das war 2022, meine ich. Also jeder, der jetzt ein IAB gebildet hat, es tut mir leid, das war nicht beabsichtigt. Ich wollte noch ein bisschen Bürokratie sparen und habe auch nicht gedacht, dass das so umgesetzt wird. Ja. Aber den Schuh ziehe ich mir an. Dafür haben ein paar weniger Bürokratie jetzt auch nicht schlecht.
Aber wir verlinken mal hier das anhängige BFH-Verfahren. Vielleicht ist ja da noch ein bisschen Hoffnung.
Ja, genau. Dass vielleicht
noch positiv ausgeht.
Ich meine, es ist natürlich schon krass, wenn man sich jetzt da drauf. Also, man hat einfach die bestehende Rechtslage angewendet und diese Photovoltaikgeschichte wurde zum Teil auch rückwirkend geändert. Also von dem her, schauen wir mal, was der BFH da sagt. Bleibt spannend.
Ja, und zumal ist ja oft auch diese, also gerade diese Investitionen in so kleine Photovoltaikanlagen, wenn man jetzt wirklich für sein Eigenheim da was bauen will, da wird man ja auch ganz schön abgezogen von den Installateuren teilweise, was die da so, also das ist ja nicht gerade günstig, gerade in der Zeit hier, Kriegsbeginn und so, da war das ja echt, wollten das ja alle plötzlich, um irgendwie unabhängiger zu werden oder so eine gefühlte Unabhängigkeit zu bekommen. Und das war, also was ich da teilweise so für Angebote gesehen habe, auch so bei Mandanten, das war schon echt dann mit einer relativ schlechten Rendite das Investment. Und da hat man vielleicht gedacht, naja gut, dann habe ich es wenigstens über diese Steuerbegünstigung dann noch einen kleinen Vorteil und das fällt jetzt weg. Also hat ja vielleicht auch dann wirklich was für die Investitionsentscheidung ausgemacht und wäre irgendwie nicht so richtig folgerichtig, wenn das jetzt wegfällt. Ja. Das sehe ich auch so.
Ja, absolut. Dann nächster Punkt sind Vermögensbeteiligungen von Arbeitnehmern. Da gab es immer so ein paar Problemchen, die jetzt da mit angepackt werden.
Bei welchem Unternehmen war das, Fabian?
Ja, ich überlege gerade auch.
War das HelloFresh oder so?
Na, es war ein Berliner Start-up, aber ich komme jetzt nicht mehr auf einen Namen, weil die mussten es praktisch schon im Moment des Zuflusses besteuern und dann ist es irgendwie dann, glaube ich, insolvent gegangen und dann waren halt auf einmal die Sachen nichts mehr wert, aber man muss praktisch diese Option davor schon versteuern und das hat so ein bisschen zum Aufschrei geführt, aber fällt gerade der Name nicht ein. Ne?
Ja, ich weiß auch nicht genau, welches Unternehmen das war, aber genau, das ist ja eigentlich, also ich meine, Mitarbeiter im Unternehmen zu beteiligen, ist ja gerade bei den Startups eine tolle, also das geht ja fast gar nicht ohne, ne? Weil du ja in der Regel einige Personen hast, die da wirklich sehr wichtig für den Erfolg sind und die machen da natürlich nur mit, wenn die irgendwie auch was bekommen. Und auch so in Konkurrenz zu den amerikanischen Unternehmen, wo das ja auch gang und gäbe ist, dass man da eben sofort Anteile am Unternehmen bekommt und deswegen dabei bleibt, ist das natürlich wichtig, dass es da in Deutschland auch eine adäquate Regelung gibt. Und die gibt es ja auch schon, das ist ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren in dem Paragraphen 19a Einkommensteuergesetz. Die wurde zuletzt auch noch mal so ein bisschen erweitert. Insgesamt ist es aber trotzdem noch eine relativ willkürliche Regelung, finde ich, weil es gilt erstens nur für kleine Unternehmen, aktuell für welche, die weniger als 250 Mitarbeiter haben, höchstens 50 Millionen Euro Umsatz. Oder 43 Millionen Euro Bilanzsumme. Okay, kann man jetzt sagen, gibt es wahrscheinlich auch noch viele, die da drunter liegen. Dann darf das Unternehmen höchstens 20 Jahre alt sein. Ja, stelle ich mir auch die Frage, warum eigentlich genau 20? Ist man, also keine Ahnung, ne? Warum soll das jetzt nicht auch für Siemens oder so gelten? Die haben ja auch immer mal gute Ideen und wollen sich weiterentwickeln und wollen junge Leute an sich gut binden. Ja, keine Ahnung, warum das darauf beschränkt ist. Okay, Und dann ist es halt so, also dann, wenn du diese Kriterien erfüllst, könntest du deinen Mitarbeitern halt Anteile ausgeben und kannst sagen, normalerweise ist es ja so, wenn ich jetzt einem Mitarbeiter Anteile gebe, ist das ein Lohnvorteil. Weil warum bekommt er die Anteile? Naja, natürlich, weil er eine Arbeitsleistung erbracht hat. Also ist das eine Art Vergütung. Und das Gute an der Vorschrift ist natürlich, dass man sagen kann, okay, dann kann man die Besteuerung wenigstens aufschieben, dass die Besteuerung halt erst dann stattfindet, wenn die Anteile verkauft werden oder wenn man das Unternehmen verlässt oder wenn man, also spätestens nach 15 Jahren. Und also es ist ganz gut, dass es die Vorschrift gibt, aber ich finde es halt insgesamt so ein bisschen willkürlich, ja. Also warum 15 Jahre, warum, ja, gibt es so viele Fragen irgendwie, die da, wo man vielleicht auch sagen könnte, hätte man da nicht einen größeren Wurf machen können. Und jetzt wird es noch ein bisschen angepasst, die Regel, wird ein bisschen verbessert. Und zwar insofern, dass man jetzt auch sagen kann, wenn man in einem Tochterunternehmen eines Konzerns arbeitet, dann ist es ja oft so, dass vielleicht die Konzernstruktur ist, dass es oben einen Konzern gibt, der vielleicht auch eben Anteile an der Börse gehandelt werden oder sowas. Und darunter gibt es dann Tochtergesellschaften und die aber dann zu 100% von dem Konzern gehalten werden, wo man jetzt nicht direkt die Mitarbeiter beteiligen will, sondern wenn, dann sollen die oben am Konzernunternehmen beteiligt werden, an der Konzernmuttergesellschaften. Das war bisher nicht möglich und soll jetzt halt auch noch ja, eingeführt werden, dass man diese Struktur wählen kann, ja. Und also es ist also auch eine kleine Mini-Verbesserung. Und ich glaube aber, wenn man so mit Unternehmen spricht und denen das so vorschlägt, dann ist es halt, ja, keine Ahnung. Also auch mit diesem, was ist, wenn der, also auch für die Mitarbeiter ist das halt nicht so sexy, ne? Wenn die dann da irgendwie die Anteile bekommen und dann kündigen sie doch und dann müssen sie es sofort nachversteuern und haben aber die Anteile gar nicht verkauft. Gut, dann kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer übernehmen. Das ist auch wieder so eine gute Regelung eigentlich. Ne, wenn man jetzt, man hat da 3-4 Jahre gearbeitet, die Anteile bekommen, aber noch nicht verkauft und entscheidet sich dann, das Unternehmen zu verlassen, dann kann man zum Beispiel mit dem Arbeitgeber aushandeln, dass der dann die Lohnsteuer übernehmen muss für den Fall. Aber auch das ist alles so ein bisschen, da sind dann viele Fragezeichen, ja, und viele Risiken nach wie vor für die Mitarbeiter. Deswegen könnte man da, glaube ich, falls man auf den TikTok-Star hören will oder hier zumindest auf den zweiten im Podcast, der mit dem TikTok-Star immer mal spricht, kann man wahrscheinlich hier noch ein bisschen mehr machen.
Ja. Sehr gut. Ja, was gibt's auch noch? Krankenkassenerstattungen sind bis 150 Euro befreit. Also wenn man jetzt Erstattung von der Krankenkasse bekommt, was weiß ich, ich kenne es von meiner Krankenkasse, da reicht man dann irgendwie ein, dass man bei der Zahnreinigung war oder sowas, ja, und wenn man dann bei der Vorsorgeuntersuchung noch war, bekommt man so eine Bonusleistung. Das ist eigentlich schon so, dass Erstattung da nicht, also bis 150 Euro da nicht als als Kürzungstatbestand gelten und jetzt wird es auch noch gesetzlich geregelt, also Erstattung bis 150 Euro pro Person sind dann künftig nicht als Beitragsrückerstattung zu sehen. Alles, was darüber geht, gilt dann als Beitragsrückerstattung und wird dementsprechend auch dann gekürzt bei den Sonderausgaben.
Ja, genau. Dann haben wir noch eine Gesetzeslücke, die geschlossen wird. Bin ich eigentlich ein bisschen traurig, weil ich das schon immer mal überlegt habe zu probieren. da gab es mal so eine Entscheidung da geht es darum, wenn man sein Einzelunternehmen beispielsweise in eine GmbH umwandelt, dann ist es ja so, dass man das bis zu 8 Monate rückwirkend machen kann. Das hat einfach auch ja rein Gründe der praktischen Umsetzung. Man muss ja zum Notar gehen, man braucht einen Jahresabschluss und so weiter. Also man kann immer schlecht genau zu einem bestimmten, zum Beispiel zum 31.12. sagen, so, das ist jetzt der Stichtag und genau an dem Tag muss ich auch beim Notar sein, um das durchzusetzen, deswegen umzusetzen. Deswegen gibt es im Gesetz da so einen Rückwirkungszeitraum von 8 Monaten. Ja, also man kann zum Beispiel, wenn man jetzt eine Umwandlung machen will von seinem Einzelunternehmen zur GmbH, kann man das noch bis Ende August 24 auf Grundlage des Jahresabschlusses 23 machen. Das ist eigentlich ganz smart, weil man dann nicht 2 Abschlüsse erstellen muss und so. Eigentlich eine coole Regelung. Und dann hat man natürlich jetzt diese 8 Monate Zeitraum, ja, in dem man dann irgendwie zwar immer noch ein Einzelunternehmen war, aber weil ja das rückwirkend steuerlich behandelt wird, dann für die Steuererklärung gilt man schon als GmbH. obwohl die noch gar nicht existiert hat. Also eigentlich verrückt, aber andererseits auch ganz gut für die Bürokratie. Und da gab es dann mal jemanden, der hat gesagt, naja gut, ich habe hier zum 31.12.23 ja jetzt meinen Jahresabschluss, der ist Grundlage für diese Umwandlung. Und bis ich dann endgültig zum Notar gehe, also irgendwann dann im Juli, August, ja, bis dahin ist ja dieser Rückwirkungszeitraum und jetzt bin ich einfach super smart und ziehe ganz so viel Kohle wie möglich, also oder Werte, Bankkontoguthaben und sonst was, ziehe ich jetzt aus meinem Unternehmen raus, damit ich das nicht mit in die GmbH überführen muss, sondern dass das eben mein Privatvermögen bleibt und dann eben nicht zum Vermögen der GmbH wird. Und weil und warum? Weil, wenn es Vermögen der GmbH wird, müsste man es ja wiederum versteuern, wenn man es mal wieder rausholen will und auf die private Ebene zurückholen will. Also deswegen ist es natürlich immer gut, möglichst viel Vermögen auf der privaten Ebene zu behalten. Und da hat dann das Finanzamt natürlich immer gesagt, wenn man sowas vorhatte, also hört man nicht mit uns, ja, das geht mir jetzt hier zu weit, dann müsst ihr das, was ihr da zu viel entnommen habt und wo ihr dann in die sogenannte Überschuldung, in die bilanzielle Überschuldung rutscht, das Eigenkapital wird negativ, das müsst ihr dann auch versteuern. Und da hat dann jemand auch geklagt, bis vom BFH, gab es ein Urteil vom 7.3.2018, der BFH hat dann gesagt, nee, das ergibt sich so aus dem Gesetz nicht. Also man kann das schon machen und das muss überhaupt nicht zu einer zusätzlichen Versteuerung führen. Man hat dann einfach nur auf seine Anteile an der GmbH, die man dann erhält, negative Anschaffungskosten. Also na, wenn man dann zum Beispiel irgendwann mal später vom bei der Steuererklärung beim Verkauf der GmbH gefragt wird, wie viel hast denn du für deine GmbH-Anteile bezahlt? Ja, das sind ja die Anschaffungskosten, da hätte man sagen müssen, keine Ahnung, minus 200.000 und hätte das dann versteuern müssen. Also man war in der Lage, die Steuer einfach ganz weit aufzuschieben. Hm. Und das war natürlich immer so ein bisschen problematisch, weil das Finanzamt hat immer noch gesagt, nee, das erkennen wir nicht an. Und so der eine oder andere fand das natürlich ganz smart, diese Idee, und wollte das gerne in der Praxis umsetzen. Und jetzt will man diese Gesetzeslücke aber stopfen. Und das Gesetz einfach ein bisschen ändern, sodass klar ist, wenn man in diesem 8-monatigen Zeitraum da noch zu viel aus dem Unternehmen rausnimmt, dass man das dann versteuern muss.
Und das soll für Umwandlungen nach dem 31.12.2023 schon geschehen. Das heißt, wenn man jetzt dieses Jahr irgendwas umgewandelt hat, dann ist man schon drin, ne?
Ja, blöd eigentlich, ne? Ich hatte jetzt, das ist natürlich auch so die Frage der Rückwirkung, aber ich meine, ich denke, das ist dann auch zulässig, weil der Entwurf ist ja jetzt draußen und davor konnte man ja auch schon, ich hätte natürlich das gut gefunden, wenn man noch ein bisschen eine Zeit hätte, das vielleicht zu nutzen. Aber das ist jetzt natürlich nicht mehr gegeben, ne? Weil alle Umwandlungen, die jetzt ab nach dem 31.12.23 beschlossen werden, für die trifft das schon zu und man kann ja jetzt, wenn man es bis jetzt noch nicht gemacht hat, schlecht den Beschluss noch rückwirkend fassen, das geht ja nicht. Also ist das Loch eigentlich jetzt schon zu.
Ja. Und Christian, falls du eine Streaming-Plattform noch launchen wollen würdest, ja, Steuerflix zum Beispiel. Ne?
Was kommt jetzt für eine coole Idee?
Ja, vielleicht sollte man da mal, einsteigen. Vielleicht gibt es das auch schon, ich weiß es gar nicht. Ja. Dann gibt es eine Änderung bei der Umsatzsteuer, nämlich es wird da die Umsatzsteuer abgeführt, wo dann unsere künftigen Steuerflix-Kunden dann auch sitzen. Das wird jetzt ist bei uns nicht so spannend, weil wir hätten wahrscheinlich ein deutsches Steuerrecht, aber wenn wir jetzt irgendwie international gehen würden und packende Thriller im englischsprachigen Raum machen würden, ja, dann müsste man da die Umsatzsteuer abführen, wo auch die Menschen sitzen, die das konsumieren.
Ja, also finde ich ganz, ganz spannend, dass wir das nochmal kurz ansprechen, weil so eine großartige Änderung ist es eigentlich gar nicht, aber es zeigt nochmal so ein bisschen, was die Umsatzsteuer eigentlich für eine Steuer ist und wie das funktioniert. Das ist nämlich eine Verbrauchsteuer, ja. Also die Umsatzsteuer soll halt gezahlt werden, wo der Verbrauch stattfindet, also wo letztendlich der Schokoriegel gekauft und gegessen wird, ja, oder eben wo der Stream angeschaut und konsumiert wird. Und deswegen stellt man hier nochmal klar, also auch bei Streaming-Angeboten soll die Umsatzsteuer dort gezahlt werden, wo der Endkunde, also der private Verbraucher am Ende sitzt und das guckt. Steuerflix.
Ja. Steuerflix, ja, vielleicht ja,
aber auch nochmal. Es gibt wahrscheinlich keinen relevanten Markt, oder? Also
wahrscheinlich nicht mehr, wer weiß, ja. Es ist so, ja, ich finde immer so Steuergeschichten, da müsste man eigentlich mehr so Dokus machen, aber wenn wir jetzt auch noch anfangen, Dokus zu drehen, dann. Ich habe mir immer überlegt, ja, ob ich einfach mal so auf die Cayman Islands reisen sollte und halt da mal so vor Ort mal halt so ein paar Anwälte und so befragen, die ganzen Sachen da aufsetzen. Oder so eine weltweite Steuertour. Ja? Aber ich weiß nicht, ob ich dann diese Reisekosten von der Steuer absetzen kann, wenn das Finanzamt merkt, dass ich praktisch Modelle vorstelle, wie man international Steuern sparen kann. Aber wäre mal so ganz interessant, oder? So mal, keiner nach Zypern oder so. Und dann so einen Doku-Style da mal schauen, wie man da so eine Gesellschaft gründet. Der YouTuber Marvin, das kann man auch empfehlen, der war, ich glaube, auf den Bahamas, meine ich. Und hat da wirklich mal so eine Briefkastengesellschaft gegründet. Er war vor Ort und hat dann, der war dann natürlich überrascht, als er vorbeigekommen ist, weil kein Mensch geht halt zu so einer Briefkastenfirma wirklich hin und will da seinen Briefkasten anschauen. Ja. Aber das kann man Offshore-Steuerhinterziehung Marvin Wildhage, da findet man das bestimmt bei YouTube. Ganz, ganz interessant. Aber ist jetzt aktuell nicht geplant. Was gibt's sonst noch Neues, Christian?
Ja, das passt ja eigentlich, Fabian. Die Bildungsleistung.
Bildung, ja.
Das also ist unser alles Steuerflix wäre sicherlich, ob unser Steuerflix umsatzsteuerfrei wäre.
Ja, weiß nicht. Wir würden wahrscheinlich da mal irgendwie, keine Ahnung, nochmal vielleicht eine Werbung draufschalten oder so, dass es sich auch rechnet. Ich sehe das immer, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich irgendwo so einen Vortrag beispielsweise mache, ja, also ich rechne alles mit 19% ab, ja, weil ich immer so, also bei der Umsatzsteuer, also was heißt nicht weiß, aber ich weiß nicht, wie es halt gedeutet wird. Und ich denke, und das sind ja meistens bei mir zumindest B2B-Abnehmer, denn ist dann egal, ob es 19 oder 7%, ziehen es wieder als Vorsteuer. Und dann denke ich mir manchmal, ach komm, ich mache 19% drauf, weil ist es jetzt, keine Ahnung, ist es jetzt steuerfrei, sind es unmittelbar, wie heißt es so schön, dem Schul- und Bildungszweck dienende Leistung, ja? Wie machst du, wenn du so einen Vortrag hältst, 7% oder?
Naja, nee, also 7% nicht.
Oder 0%?
Also, genau, also das ist ja eigentlich momentan ganz interessant geregelt. Da gibt es so eine Umsatzsteuerbefreiung, Paragraph 4 Nummer 21. Die sagt halt, umsatzsteuerfrei sind, genau wie du schon sagst, Schul- und Bildungsleistungen von privaten Schulen oder eben Ersatzschulen, die eben anerkannt sind. Und man könnte auch als Privatlehrer diese Steuerbefreiung nutzen, wenn man dann an einer Schule tätig wird, die eben so eine Bescheinigung bekommen hat von der Landesbehörde, dass sie als gleichwertige Schule anerkannt ist. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht mit dieser Bescheinigung, finde ich, weil das ja auch so ein bisschen Sicherheit schafft, weil oft natürlich, wie du das jetzt richtig sagst, so ein bisschen unklar ist, ja, ist das jetzt eigentlich steuerfrei oder nicht? Ne? Da hat man auch, gibt es natürlich auch unzählige Urteile, Schwimmunterricht, Fahrunterricht, Tanzunterricht und so weiter. Das ist aber alles tendenziell umsatzsteuerpflichtig und muss mit Umsatzsteuer abgeführt werden, weil eben zusätzlich erforderlich ist, dass dieser Bildungsunterricht auf eine bestimmte, auf einen bestimmten Abschluss vorbereitet. Also zum Beispiel, wenn du jetzt in der Berufsschule tätig bist und du machst den Unterricht für irgendwie einen Steuerfachangestellten zum Beispiel, oder wenn du sagst, du machst das, glaube ich, für Anwälte, ne? Wenn die sich jetzt auf einen Fachanwaltskurs vorbereiten, dann geht das, glaube ich, schon in die richtige Richtung, ja, weil eben so ein bestimmtes Lehrgangsziel und ein Lehrplan und eben ein bestimmter Abschluss im Vordergrund steht, dann könnte das schon so in den Bereich kommen, wenn jetzt noch diese Bescheinigung vorliegt, dass man da eben das umsatzsteuerfrei abrechnen kann. Problem ist nur, oder? Hast du da noch was anzumerken?
Nee. Also die vielleicht, ja, also mach du mal weiter, aber es gibt ja, es gibt jetzt von der EU eben, vielleicht kürzt man das ein bisschen ab, weil sonst haben wir, glaube ich, ein bisschen ein Zeitproblem. Es gibt von der EU jetzt Erleichterungen, weil diese strengen Regelungen in Deutschland kennt die EU so nicht. Ja. Und jetzt werden eben diese Anwendungsbereiche ja, deutlich ausgeweitet.
Genau. Also dieses Thema Abschlussprüfung, ja, dass es unbedingt auf eine Abschlussprüfung hingehen soll. Ich glaube, da gab es auch so ein Urteil, da hat irgendwie so ein Berufsschullehrer Töpferunterricht gegeben. Und jetzt auch sagt, okay, was ist dann da die Abschlussprüfung? Und ja, also gut, da kann man jetzt in unzählige Urteile einsteigen. Aber da sind wir halt tendenziell zu streng mit unserer mit unserer Gesetzesauslegung, zum Beispiel auch so Supervisionsleistung. Ja, wenn man jetzt so das allgemeine Ganze irgendwie da unterrichtet, dann gibt es da auch Schwierigkeiten. Und deswegen soll halt ja diese ganze Vorschrift komplett weiter ausgefasst werden. Diese ganzen Bescheinigungen sollen wegfallen. Diese Schulen müssen sich eben nicht mehr diese Bescheinigung holen und man muss dann, ja, kann eben auch umsatzsteuerfrei abrechnen, selbst wenn man diese Bescheinigung nicht hat, weil das haben da tatsächlich manchmal auch die Lehrgangsanbieter vergessen oder nicht gemacht. Und dann konnten sie die Umsatzsteuerbefreiung nicht nutzen. Das ist natürlich schon ganz gut. Dann wird es auch so ein bisschen weitergefasst für die Frage, wer darf da gegen wen abrechnen. Zum Beispiel, wenn man jetzt als Privatlehrer Nachhilfeunterricht gibt und einen Vertrag mit den Eltern schließt und nicht mit den minderjährigen Kindern, dann ist das auch okay. Und ja, für so Ersatzschulen soll auch das, also dafür soll aber auch, da bin ich jetzt nicht ganz so fit, das müsste man sich nochmal angucken, aber das Thema Gewinnerzielung, wenn man jetzt so eine Begünstigung bekommen will, darf man auch, also in bestimmten Bereichen nicht der Gewinnerzielung unterliegen, also muss dann vielleicht gemeinnützig sein, aber das, da bin ich jetzt nicht so super fit drin, das müsste man sich nochmal angucken. Auf jeden Fall soll da viel passieren, ne, wenn man jetzt Bildungsleistung erbringt.
Und auch beim Vorsteuerabzug gibt es eine Änderung.
Die Umsatzsteuerkarusselle sollen verboten werden, ja, oder sollen weiter eingeschränkt werden. Ist eigentlich schon krass, Fabian, oder? Du bist ja auch, bist du Ist-Versteuerer?
Ja, schön wäre es. Wobei, vielleicht wäre es auch nicht schön, nee, ich bin Soll-Versteuerer. Okay. Ich kann nicht Ist-Versteuerer sein. Ich wäre es gerne. Ja. Wobei, aber ich wäre es auch gerne nicht. Ja, aber ja, das würde zu weit führen.
Ja, sagen wir mal jetzt zum Beispiel hier mit unserer Steuerflix GbR. Ja. Wir würden jetzt eine Steuerflix GbR gründen und die würde jetzt hier irgendwelche Steuerbildungsinhalte anbieten. Und da würden wir erstmal unter 600.000 Euro Umsatz machen. Ist ja klar, wir wollen ja da erstmal investieren. Und dann würden wir natürlich beim Finanzamt beantragen, dass wir als sogenannter Ist-Versteuerer bei der Umsatzsteuer gelten. Das heißt, wir zahlen die Umsatzsteuer erst, wenn wir auch die Zahlung bekommen haben. Soweit so gut, ne? Und dann würden wir sagen, okay, jetzt stellt unsere GbR mal die erste Rechnung an, ja, keine Ahnung, also das ist jetzt blöd, weil wir ein Beispiel für uns machen, aber so machen das Betrüger, ja, wir sind jetzt natürlich keine, würde man jetzt einfach sagen, man stellt eine Rechnung an ein befreundetes Unternehmen und sagt, okay, dafür, dass ich hier jetzt die ersten, keine Ahnung, Filme drehe, kriege ich jetzt 100.000 Euro. Und die Zahlung erfolgt aber erst später. Und das führt natürlich dazu, dass diese GbR, die Rechnung stellt, die Umsatzsteuer noch nicht bezahlen muss. Und das Unternehmen, das die Rechnung bekommen hat, das kann aber schon die Vorsteuer ziehen. Ja, also das kann schon aus dieser Rechnung, wenn die Rechnung ordnungsgemäß ist, kann einfach sagen, hier beim Finanzamt, ich habe hier eine Rechnung bekommen über diese Produktionskosten, die bezahle ich erst später. Aber Rechnung ist schon da, Leistung ist erbracht. Ich möchte dann auch natürlich schon mal die Vorsteuer haben. Und das ist natürlich ein Problem, oder?
Ja.
Weil das verleitet natürlich auch dazu, das vielleicht manchmal auszunutzen.
Ja, das soll jetzt geschlossen werden, diese Lücke. Übrigens ist Versteuerung möglich bis 800.000 Euro.
Ach so, ja, stimmt, das wurde ja auch erhöht. Ja, ne?
Genau, wurde auch erhöht, aber genau, das soll künftig nicht mehr möglich sein. Sollen wir mal zur Kleinunternehmerregelung kommen? Weil, ja, willst du noch was dazwischen schieben?
Na, unbedingt, ja, weil interessant ist, dass man, weil die Frage ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Rechnung bekomme von so einem Ist-Versteuerer, ich weiß ja gar nicht, ob der Ist-Versteuerer ist oder nicht. Ja, also das Das muss ich ja wissen. Und deswegen muss es auf den Rechnungen dann auch, gibt es eine neue Rechnungspflicht, eine neue Rechnungsangabe, wo man eben dann darauf hinweisen soll, ob man Ist-Versteuerer ist oder nicht. Also es wird dann wieder ein bisschen mehr Bürokratie, aber okay.
Ja. Ja. So, sollen wir jetzt mal auf die Kleinunternehmerregelung kommen. Da ist es so, also vielleicht nochmal, ich habe heute Morgen laufen und dann habe ich so gedacht, okay, schauen wir mal in die Instagram-Nachrichten rein. Und dann habe ich ein Beispiel gemacht von einem Unternehmer. Da hat einer geschrieben, warum? Es gibt doch eine 19% Einkommensteuer. So, man zahlt auf alles 19%. Und dann habe ich gedacht, oh ja, da ist doch viel im Steuerdeutschland zu tun an der Bildung. Also bei der Kleinunternehmerregelung ist es so, wenn man im Vorjahr aktuell nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz gemacht hat und im laufenden Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro machen wird, da kann man die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen und braucht keine Umsatzsteuer auf den Rechnungen ausweisen, macht dann ein Hinweis auf § 19 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes auf der Rechnung, wenn wir gerade bei Rechnungshinweise sind und sagt hier immer, als Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer. Und Nachteil ist, also ich muss zwar keine Umsatzsteuer auf den Rechnungen ausweisen, Nachteil ist aber, man bekommt die gezahlte Umsatzsteuer auch nicht als Vorsteuer zurück. Wenn man sich irgendwie einen Laptop für 1.000 Euro netto kauft, bekommt man eben diese 190 Euro Umsatzsteuer dann nicht als Vorsteuer zurück. Und diese Grenzen sollen jetzt angehoben werden ab dem 01.01.2025 auf 25.000 Euro, also Vorjahr, dann 2025, logischerweise 2024. Und es gibt noch eine Änderung, und zwar, also momentan ist es noch so, wenn ich jetzt, was weiß ich, ich habe jetzt letztes Jahr irgendwie 21.000 Euro Umsatz gemacht und macht dieses Jahr 50 oder nicht mehr als 50.000 Euro, ne? Zumindest war prognostiziert. Und ich überschreite jetzt diese 50.000 Euro halt dann doch, aber unvorhergesehen, dann kann ich noch entspannt, selbst wenn ich jetzt die irgendwie sogar im Juli oder so schon überschreite, dann noch entspannt bis Ende des Kalenderjahres eben die Kleinunternehmerregel in Anspruch nehmen, keine Umsatzsteuer ausweisen. Das Problem ist jetzt, die EU sagt ja, okay, eigentlich hätten sie schon gern, dass man dann switcht. Und deswegen hat man sich entschieden, den oberen Grenzwert auf 100.000 Euro festzulegen. Aber Vorsicht, das klingt jetzt alles sehr positiv. Es ist aber so, wenn man jetzt prognostiziert irgendwie dann 90.000 Euro macht und dann merkt man schon, jetzt lief es aber sehr gut und ist im Juli schon bei 110.000 Euro, dann muss ich halt ab dem Zeitpunkt, wo ich diese 100.000 Euro dann überschreite, komplett sofort umstellen. Und da muss ich dann schon die Buchhaltung im Griff haben, weil wenn das halt irgendwie so am 3. Juli um 10 Uhr morgens passiert, dann muss ich halt spätestens um 10.01 Uhr eben dann mit Umsatzsteuer ausweisen. Das ist was da, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber es empfiehlt sich da, Hilfe in Online-Buchhaltungstools zu nutzen.
Ja. Ja, oder vielleicht einen guten Steuerberater zu beauftragen.
Ja, genau, genau. Wobei, das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber das ist wirklich ein Problem, ne? Also wie oft man dann so Fälle hat, wo dann einfach die Kleinunternehmerregelung verpasst wurde und man dann, also jetzt schon, ne, wo es dann immer in Jahresscheiben geht, ne? Entweder bist du pro Jahr Kleinunternehmer oder bist du es nicht. Und dann wurde die Grenze halt überschritten und man hat da gar nicht drauf geachtet und dann sucht man sich halt erstmal irgendwie 12 Monate später Hilfe und stellt dann fest, na gut, die ganzen letzten 12 Monate hast du deine Rechnung ohne Umsatzsteuer ausgestellt und hast eigentlich viel zu wenig vereinnahmt, weil da musst du jetzt noch 19% von abgeben. Das wird dann ist für viele problematisch. Gleichzeitig ist es ja so mit dieser aktuellen Regelung, ne? Also das hast du ja ganz gut dargestellt, dass wenn man jetzt im ersten Jahr ist man noch drunter, unter den 22.000, dann sagt man, okay, kann ich im nächsten Jahr noch Kleinunternehmer sein, es sei denn, ich weiß schon relativ klar, dass ich mehr als 50.000 Euro Umsatz mache und das ist ja so eine Ermessensentscheidung, ja, also wie will dir das Finanzamt nachweisen, dass du schon wissen konntest, dass du mehr als 50.000 Euro Umsatz machst, das ist natürlich was, wo man relativ viel Ermessensspielraum auf Seite des Steuerpflichtigen hat, würde ich sagen, ja, also du kannst ja da relativ gut argumentieren, dass du das halt alles nicht absehen kannst. Es sei denn, du hast schon einen großen Auftrag unterschrieben, wo klar ist, du kriegst so viel. Aber das führt natürlich dann dazu, dass wirklich Unternehmen teilweise mehr als 100.000 und noch mehr Umsatz machen und da keine Umsatzsteuer drauf zahlen. Und das ist natürlich dann wirklich auch aus Wettbewerbsgesichtspunkten ein bisschen problematisch gegenüber den Unternehmen, die halt da schon vielleicht länger am Markt sind und ganz normal Umsatzsteuer zahlen müssen. Ne? Das ist ja ein Riesenunterschied, ob du jetzt die Umsatzsteuer zahlen musst oder nicht. Ja. Da ist das Neue vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Wie würdest du das bewerten? Ja. Ich bin das eigentlich ganz,
ja,
ganz
gut. Und ich finde dann, wenn man dann die 100.000 Euro übersteigt, dann kann man auch mal Umsatzsteuer ausweisen. Ja. Also von der ist gut, ich finde es mal gut, man muss auch mal, man kann ja hier viel, aber man muss auch mal das Positive erwähnen, dass man den obersten, so wie ich das jetzt verstanden habe, EU noch in Ordnung einen Grenzwert da genommen hat, also auf 100.000 Euro da festgesetzt hat, wirklich den oberstmöglichen, finde ich gut, also dann kann man auch, wenn man den überschreitet, auch dann mal Umsatzsteuer ausweisen. Mhm.
Ja. Und was natürlich auch cool ist, ich weiß nicht, das weiß ja irgendwie jeder, der hier Steuerrecht studiert hat oder so, die Kleinunternehmerregelung gibt es nur für inländische Unternehmen. Ist ja so der Grundsatz, den sich da, glaube ich, alle reingeprügelt haben. Und der wird dann auch bald, den kann man dann streichen, weil es gibt dann auch die Kleinunternehmerregelung, wenn man im Ausland was verkauft, was natürlich auch echt gut ist, weil gerade so im Onlinehandel, da kannst du ja mit 2, 3 Klicks ganz schnell andere Märkte auch erschließen und dann hast du da vielleicht wegen ein paar tausend Euro Umsatz in Spanien, musst du dich da aufwendig registrieren. Oder auch, also Onlinehandel gibt es ja dann das USS-Verfahren, was da schützt, aber es gibt ja auch viele andere Unternehmen, die vielleicht nur ein paar Umsätze im Ausland machen oder das erstmal testen wollen oder so und sich dann abgeschreckt fühlen, weil sie eben da ab dem ersten Euro rein theoretisch, wenn sie dort irgendwie auf einem Markt was verkaufen, sofort Umsatzsteuer zahlen müssten und sich auch registrieren müssten. Das ist natürlich cool, wenn dann auch ein deutsches Unternehmen beispielsweise die Kleinunternehmerregelung im Ausland in Anspruch nehmen kann oder genauso natürlich ausländische Unternehmen in Deutschland. Und da wird es dann wie so immer, wie so oft beim Bundeszentralamt für Steuern ein Meldeverfahren geben, mit dem man dann auch seine Umsätze im Ausland dann ja melden kann und da die Steuerbefreiung für die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen kann. Finde ich auch cool.
Ja. Ja, jetzt aber zum Abschluss noch. Also vielleicht, was nicht enthalten ist, ist diese nationale Meldepflicht für innerstaatliche Steuergestaltung. Ja? Das ist jetzt doch nicht drin. Vielleicht titelt da die FAZ dann nächstes Mal auch irgendwie. An wem lag's denn? Ja, und dann würde ich mal sagen, wer hat es denn damals angesprochen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es könnte jemand namens Steuerfabi sein.
Aus dem Gesetz, da ist ja eine Meldepflicht für nationale Steuergestaltung drin. Es gibt schon eine Meldepflicht für internationale Steuergestaltung. Ja, da kamen knapp 27.000 Meldungen rein. 24 Verdachtsfälle, also nur ein Bruchteil. Ist es nicht ein bürokratisches Monstrum, wenn man doch schon sieht, dass es bei der internationalen Meldepflicht schon nichts bringt, dann noch eine nationale Meldepflicht für Steuergestaltung einzuführen.
So ist Politik.
So ist Politik, ja. Aber jetzt ist es doch nicht enthalten, ne?
Ja, Gott sei Dank, ja. Also das ist wirklich Quatsch. Und alle, die aus der Branche sind, haben sich da wirklich an den Kopf gefasst, was das soll. Also es war ja im Wachstumschancengesetz drin, dann zum Glück rausgefallen. Jetzt haben alle Angst gehabt, dass es ins Jahressteuergesetz kommen soll. Und jetzt ist es zum Glück nicht drin. Und wir müssen nicht jede Steuergestaltung, das klingt ja immer so böse, ne? Oh, das wollen die Reichen, verschieben hier ihre Gelder, aber das ist ja dann,
macht man eine,
dass man
Holding,
ganz
muss
normale,
es noch melden, ne?
Genau, ja, so ein Quatsch. Ja. Aber also der Hinweis, so ist Politik, ist natürlich trotzdem leider offensichtlich ist so Politik, ja, weil wir haben ja auch noch, das passt jetzt nicht zum Jahressteuergesetz, aber ich habe jetzt gelesen, letzte Woche haben sich ja auch FDP und SPD nochmal jetzt dazu geeinigt, oder die FDP will ihre Blockade aufgeben zum Rentenpaket. Das ist ja wirklich auch, so ist Politik, Anführungsstrichen auf und zu. Ne? Das ist ja wirklich auch ganz, ganz traurig, das Thema, finde ich zumindest, weil ich da schon eigentlich erwartet und erhofft hätte, dass da ein bisschen mehr Gegenwind von der FDP kommt und hier man nicht einfach so mitmacht. Weil das ja schon echt krass ist, was da auf uns zukommt mit dem Rentenpaket.
Ja, also
ja.
Ja, ich meine, jetzt werden 100 Milliarden Euro rübergeschoben, ja, für die Rente. Das ist ein Zehntel aller Steuereinnahmen. Mhm. Und jetzt ja, will man das Rentenniveau sichern. Das soll ja auch festgeschrieben werden, ja, auf 48%.
Mhm.
Jo, also.
Wusstest du eigentlich, was diese 48% bedeuten? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man dann 48% von seinem vorherigen Einkommen bekommt, sondern es ist ja so, dass diese 48% sich darauf beziehen, auf, also auf einen sozusagen Durchschnittsrentner, der also 45 Jahre lang eingezahlt hat mit und ein Durchschnittseinkommen bezogen hat, der bekommt eben dann 48% von seinem vorherigen durchschnittlichen Einkommen. Ja. Und das durchschnittliche Einkommen in 2024 ist zum Beispiel rund 3.800 Euro. Und das würde bedeuten, dass du eine Rente von rund 1.800 bekommst. Das ist ja jetzt schon, ja, da musst du ja auch noch von den 1.800 Euro irgendwie Sozialversicherungen und so weiterhin zahlen, Krankenversicherung, also und ein bisschen Steuern auch. Also das ist ja jetzt schon gar nicht so viel, ne? Aber okay, jetzt soll das eben noch festgeschrieben werden bis 2040. Aber das ist erstmal natürlich gut. Also man würde sich natürlich immer freuen, wenn man es schafft, die Rente zukünftig nicht sinken zu lassen. Aber die Frage ist, wie wird das erkauft? Und ich glaube, darüber wird irgendwie auch noch viel zu wenig gesprochen. Denn die Rentenversicherungsbeiträge sollen ja dann bald angehoben werden.
Ja, ja. Also ich glaube 2028 auf 20 und dann 2030 auf 22%.
Jetzt sind sie bei 18,6. Ja, also
ja.
Dann erstmal 1,5% mehr und später dann nochmal 2 mehr. Das klingt jetzt gar nicht so viel, aber ich meine, ne, wir haben ja immer so die Statistiken, wie hoch wird Arbeit eigentlich belastet in Deutschland. Da sind wir ja schon hinter Belgien irgendwie beim Single auf Platz 2. Und man will ja dann offensichtlich alles dafür tun, dass wir wirklich auf Platz 1 kommen und hier noch mehr Abgaben dann für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommen. Und das wird ja nicht alles sein. Da kommt ja dann noch die Krankenversicherung dazu, die sicherlich auch irgendwie Lücken hat oder das ja immer schon anmeldet, die Pflegeversicherung auch, die ja auch immer wieder, also kann man ja ständig lesen, ne, dann der Meinung ist, man, oder was heißt der Meinung ist, also mehr Geld braucht. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wie es dann ab 2030 sein wird zu arbeiten. Das macht ja dann eigentlich überhaupt keinen Spaß mehr.
Ja, das ist leider wirklich so. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme in Deutschland, dass wir so viele Kosten in den Sozialversicherungssystemen haben, dass man jetzt schon die Quersubventionierung, wenn man sich die angesprochenen Anhebung der Beitragssätze anschaut, nicht nur in der Rentenversicherung, sondern du hast angesprochen an der Pflegeversicherung. Da gab es neulich auch eine Untersuchung, dass ja, man da eigentlich jetzt schon mal 15 Milliarden Euro wieder braucht an Steuergeld, um das irgendwie so quer zu subventionieren, die Pflegeversicherung. Bei der Rentenversicherung sind es jetzt schon über 100 Milliarden Euro jedes Jahr und es wird halt, wie du sagst, dann irgendwann so sein, dass das Arbeiten A aufgrund der Sozialabgaben, aber B auch aufgrund der Steuern dann vermutlich in Deutschland keinen Spaß mehr machen wird.
Mhm.
Oder es müssen halt andere Sachen passieren, ne?
Ja, genau. Also natürlich, das Naheliegendste wäre vielleicht auch nochmal dieses Renteneintrittsalter zur Diskussion zu stellen und hier die Mütterrente und Rente mit 63 und sowas, dass man da, aber da traut sich ja keiner so richtig ran. Vielleicht kommt es im Wahlkampf nochmal, aber so mit der gestiegenen Lebenserwartung wäre das ja vielleicht auch ein Thema, dass man ja mal einen Ring werfen sollte und weiß nicht, macht irgendwie die FDP auch nicht. Stattdessen stimmt sie dann hier halt einfach zu. Ich weiß nicht, also ich bin da jetzt, ich bin ja auch eigentlich normalerweise da immer, finde viele Vorhaben gut, aber das jetzt hier, da fragt man sich ja auch so, was das jetzt soll. Und zumal ist ja auch also immer die Schuldenbremse wird ja so hoch gehangen, ne? Aber hier läuft man ja wirklich sehenden Auges in ein Riesenproblem rein und macht sich dann auch wirklich die Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft so ein bisschen kaputt, wenn man jetzt diese Zusicherungen hier macht. Ich glaube, in so einem also manche Ökonomen sagen auch, das muss dann einfach in den nächsten Legislaturperioden wieder zurückgedreht werden, weil das einfach so nicht funktionieren kann mit den hohen Abgaben.
Ja. Ja, also ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich meine, die Aktienrente Ist ja noch im Gespräch, aber da tröpfelt es auch so ein bisschen vor sich hin. Mhm. Jetzt sagen wir mal, da 10 Milliarden Euro in die Hand nehmen, das wird das Problem auch nicht lösen. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, ob vielleicht dann auch, was weiß ich, die Beitragsbemessungsgrenze hochgesetzt wird oder vielleicht komplett wegfällt. Ja. Oder ob dann Beamte auch einzahlen müssen. Also langfristig kann das auf jeden Fall so aus meiner Sicht nicht gut gehen. Mhm.
Ja, wobei das sind natürlich auch irgendwie dann so, am Ende zwingst du dann alle dazu, in dieses schlechte System mit einzuzahlen, statt das System mal zu reformieren. Ja, also immer sagen immer, ah, die Selbstständigen sollten auch einzahlen, aber vom Prinzip könnte man ja auch überlegen, warum zahlen überhaupt alle in so ein System ein, was irgendwie nicht mehr in die Zeit passt. Ne? Und einfach jetzt mit dem demografischen Wandel, mit dem Umlagesystem, ist halt einfach, kann nicht funktionieren langfristig. Wird dann lieber dafür plädieren, irgendwie das System zu reformieren, anstatt alle zu zwingen, in das schlechte System einzuzahlen.
Ja, es bleibt spannend. Ja. So, okay. Schauen wir mal, was wird.
Gibt es da nicht so ein Meme?
Ja, genau.
Achso, mit dem alten Mann und der alten Frau.
Ja, genau.
So.
Sehr gut.
Ich
gut,
danke dir
also, dann in diesem Sinne.
Austausch, genau. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, ja. Ciao, ciao.
Gut, tschüss.